Willkommen bei Think Different, Think AI, dem Podcast von Marc und Jens. Zwei technologieverliebte Köpfe, die nicht nur über künstliche Intelligenz reden, sondern sie leben. Hier gibt's klare Einordnungen, echte Praxiseinblicke und einen frischen Blick auf das, was möglich ist. Verständlich, kritisch und immer mit einem Augenzwinkern. KI zum Nachdenken, zum Schmunzeln und vor allem zum Mitreden.
Heute mal wieder ohne meinen allseits geliebten Co-Moderator, aber dafür heute mal wieder mit einem sehr kompetenten Gast. Letztens hatten wir uns ja mit dem Dirk über das Thema Notion unterhalten und heute unterhalte ich mich mit Klaus unter anderem auch darüber, warum bei mir heute Perplexity nicht ging. Klaus, wer bist du? Stell dich mal vor und warum ging mein Perplexity nicht?
Ja, ich bin der Klaus. Und wir kennen uns schon furchtbar lange, der liebe Marc und ich. Uns verbindet eine lange Apple-Historie, Apple-Security und Apple-Entwicklung. Und ja, hauptberuflich beschäftige ich mich eigentlich tatsächlich nur mit Security. Ich sorge nämlich dafür, dass die schönen Küchengeräte eines bekannten deutschen Küchengeräteherstellers sicher sind, vernetzte Geräte. Und weil Sicherheit und KI irgendwie nicht mehr so richtig voneinander zu trennen sind, habe ich bei uns auf das Thema AI-Aided Development mehr angezogen. So, und ich hatte wie du, Marc, um deine Fragen zu beantworten, einen total entspannten Vormittag, weil ich um wie viel Uhr mich an den Rechner gesetzt habe und hatte eine Frage an Perplexity und Perplexity wollte nicht antworten. Und ich vermutete mal wieder unseren Firmenzwangsproxy, der wieder irgendwas gesperrt hat. War aber nicht so, ChatGPT funktionierte, dann probierte ich nochmal Perplexity und war ganz perplex, es antwortete immer nur mit einer kryptischen Fehlermeldung und dann bin ich einkaufen gefahren. Und siehe da, die Ursache war der Ausfall der Amazon AWS-Zone US East 1, die heute ja weltweit zu Ausfällen geführt hat und offensichtlich war natürlich auch Perplexity davon betroffen. Deswegen, Marc, konntest du heute Morgen auch schön die Küche aufräumen, statt zu arbeiten.
Na, ich war eigentlich im Büro und ganz ehrlich, ich war auch erleichtert, als ich da mitbekommen habe, dass es sich um ein, ich sag mal, größeres Problem handelte und nicht um ein lokales von mir, weil während du dachtest, der Proxy der Firma ist schuld, hatte ich eine ganz andere Angst, nämlich, dass ich auf einmal arm geworden bin, weil ich nämlich heute Morgen angefangen habe, mir meinen API-Token in einen frisch gebackenen N8N-Workflow zu stecken, den ich habe loslaufen lassen, der dann tatsächlich, ich sage jetzt mal, in so einer Art Endlosschleife endete mit seinen Perplexity-Anfragen und ich kurz gedacht habe, das Ding hat mich in den Ruin der API-Calls geschmissen und mir meine Kreditkarte so sehr belastet, dass jetzt auch ein Anmelden mit meinem Konto als sehr unvertrauensvoll zählt. Und daher war ich dann doch sehr glücklich, dass das mit keinem Geld abbuchen oder Ähnlichem zu tun hat. Aber ich hoffe auch, dass mein N8N-Zugriff jetzt nicht Ursache des Übels war. Ja, nicht, dass es nachher heißt, der Zimmermann saß da und hat hier quasi jetzt seinen Shutdown N8N-Workflow da zusammengetackert.
Das musst du dann beim nächsten USA-Urlaub merken, ob du das warst oder nicht.
Passport, please. Haben Sie eine kriminelle Vergangenheit? Nicht, dass ich wüsste. Waren Sie nicht derjenige, der mit seinem N8N-Workflow dafür gesorgt hat, dass der Kollege Rodewig in die Stadt gehen durfte einkaufen?
Es ist doch schon lustig, wie Dinge dann doch sich ähneln, ne? Also, wo du gerade sagst, Kreditkarte und Token-Limit. Bisher war es ja immer so, sowohl für Firmen als auch für Privatpersonen, dass das Einzige, was vollkommen undurchsichtig war und auch mit wissenschaftlichen Mitteln nicht erklärbar ist, eine Rechnung von AWS oder dem jeweiligen Cloud-Dienstleister, den man in der Firma benutzt, weil man nie weiß, was passiert. Und irgendein Praktikant hat dann durch Zufall immer noch irgendein Audit-Log angeschaltet, was dann mal über Nacht 10.000 Euro verursacht hat. Und das hat man dann jetzt zusätzlich auch mal mit KI. Ist doch irgendwie beruhigend, oder?
Wobei, ich sage jetzt mal, alte Menschen erzählen von früher. Ich kann mich durchaus auch an jemanden erinnern, der versucht hat, so ein bisschen als Influencer tätig zu sein, als das Ganze anfing mit ChatGPT und dem ganzen Kram. Und der hatte in seinem Video seinen API-Token gezeigt Und der wurde wirklich arm, weil die Leute einfach mit dem Ding feuchtfröhlich irgendwelche Dinge ausprobiert haben. Nach dem Motto, guck mal, geht doch, ne? Und irgendwann kam dann so die Meldung, dass ihnen das irgendwie paar 40.000 Euro gekostet hat, die ganzen Calls, die die da verursacht haben, wo ich dachte, da brauchst du aber auch ein bisschen Reichweite, um so eine Menge Euros auszugeben. Aber schön, ich sag mal, um Euros geht's ja zum Glück heute nicht. Du sitzt hier ganz kostenneutral für mich hier. Auch wenn ich sagen muss, ich bin nicht ganz unvoreingenommen. Ich besitze ja auch solche, das eine oder andere Gerät aus eurem Hause. Bei uns im Haushalt habe ich ja schon mal auch in anderen Podcasts mit dir drüber gesprochen. Da fühlt man sich natürlich noch gleich viel sicherer, wenn man weiß, wer sich da um das ganze Zeug dahinter so mit zusammen kümmert.
Ja, Moment. Kümmern heißt ja, ich habe eine Idee, wie Dinge gut funktionieren können und kann diese Idee ausstudieren. Nur ob die dann umgesetzt wird und ob sie richtig umgesetzt wird, das steht ja auf dem anderen Blatt.
Aber das ist
dadurch, dass ich...
Echt schöner Übergang.
Genau, so.
Jetzt sind wir im Thema. Jetzt du, Marc, genau. Erzähl doch mal, wir hatten uns vorher uns überlegt, nach dem Motto, über welches Thema wollen wir uns denn quasi unterhalten, über welches Thema können wir uns unterhalten, getreu dem Motto, was gibt es denn, was die Allgemeinheit interessieren könnte, ohne dass sich irgendeiner, ich sag jetzt mal, auf den Schlips getreten fühlt. Und wir haben uns mit dem Thema ein bisschen, ja, vorgenommen, näher zu beschäftigen, wo wir KI einsetzen können, sei es Doku, sei es Texterstellung, sei es Softwareentwicklung, sei es ja das ganze Thema Cybersecurity. Magst du mir ein Thema sagen, mit dem wir anfangen wollen?
Lass uns doch direkt mit KI in der Entwicklung anfangen, denn das ist ja das übergeordnete Thema, ob man sich dann am Ende mit Cybersecurity beschäftigt oder mit Dokumentation oder mit welcher Ausprägung von KI-Tätigkeiten auch immer. Das ist ja dann einfach nur, das ist ja dann ein Abzweig von dieser großen Straße. Und ich muss sagen, dass ich da so ein bisschen tatsächlich vom Saulus zum Paulus geworden bin.
Denn wieso?
Du hast ja eben ältere Menschen erwähnt und wir beide sind ja nun mal vorgerückten Alters und kommen noch aus einer Zeit, wo man Code wirklich schön mit der Hand geklöppelt hat und der erste Irrweg war ja, dass man dann zu Sprachen wie Java angefangen hat, fremder Menschen zu benutzen, was an sich ja schon mal komisch war, weil man doch gewohnt auf seinem C-Compiler vorher immer nur eigene Sachen zu verwenden oder gut abgehangene Libraries oder vielleicht mal die Boost-Library in C++, was ja total vertrauenswürdig ist.
Ich hatte bei meinem ersten bei meinem ersten berufsbezogenen Praktikum, suchen wir es vielleicht besser, auch sogar den Kontakt zu Assembler-Kursen.
Ja, guck mal an. Und heute kannst du Assembler in ChatGPT schmeißen und der erklärt dir, was das ist. Du kannst sogar ein ganzes Binary reinschmeißen und der disassembliert das. Aber das können wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen kommen. So, und dann habe ich mich über die Jahre dran gewöhnt, weil ich war lange als Pentester und Security-Berater in vielen Konzernen unterwegs und habe mich daran gewöhnt, dass die Menschen eben zunehmend oder hauptsächlich andere Leute Code verwenden oder sich den aus Stack Overflow rauskopieren. Mhm. Und dann kam mir so quasi von heute auf morgen gefühlt OpenAI um die Ecke und sagte, Leute, wir haben hier ChatGPT. Was ja gar nicht der Beginn der KI war. KI gibt's ja, ich glaube, in den 80ern, da hieß das noch Fuzzy Logic. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Da hat Sony Entwackelungsalgorithmen für Kameras gebaut. Das waren so die ersten Anfänge von KI in Consumer-Geräten. Und natürlich gibt's ja auch schon KI in ganz vielen Bereichen furchtbar lange. Nur dieser Paukenschlag von OpenAI, wann war das? 2022?
Der war ja der Tag, an dem die Antwort auf eine Frage nicht mehr hieß, ich habe Folgendes für dich im Internet gefunden oder ich habe dich leider nicht verstanden, aber immer fing das Ding an und konnte tatsächlich Antworten geben, also dieses Ding von OpenAI.
Genau, bis zum November 21, bis dahin reichten nämlich nur die Trainingsdaten. Ne? Aber egal, da fing das ja an und da wurde ja schon sofort gemunkelt und ich oute mich als jemand, der überhaupt keinen Plan von Geschäftsmodellen, strategischen Entwicklungen oder Zukunftsvisionen hat. Also kleiner Funfact, als Steve Jobs damals das iPhone vorgestellt hat, habe ich gedacht, was ist denn das für ein Ding? Das braucht doch kein Mensch. Gut, einen Monat später hatte ich eins und als er dann das iPad vorgestellt hat, dachte ich, okay, jetzt haben sie ein großes iPhone gemacht, auch das braucht kein Mensch. Insofern legt man keinen Wert darauf, dass ich valide Zukunftsvorhersagen mache. Aber es munkelt
ja... Das jetzt aber mit der Security so ein bisschen, ne? Da bist du echt gut aufgehoben.
Ja, immer rückwärts gewandt. Aber es munkelte ja schon sehr schnell, die AI wird in Zukunft Software schreiben. Und auch da dachte ich, ja, was kann da schon da rauskommen? Aber siehe da, die ersten Gehversuche mit ChatGPT waren ja mehr als ernüchternd. Es kam ja wirklich nur Grütze raus, aber mittlerweile ist das ja ein so fantastisches Werkzeug geworden. Und ich sagte ja gerade, dass ich lange unterwegs war als Pentester und Berater in großen Konzernen und Firmen und habe Unmengen von Code auditiert und Software-Audits gemacht und Entwickler geschult. Und was ich mittlerweile sehe an Code, der aus so einem LLM rausfällt, Hut ab. Das kann sich sehen lassen und das kann sich mit so manchem gestandenen Entwicklerprodukt messen, tatsächlich. Insofern vom Saulus zum Paulus, denn das ist der Weg.
Ich fand das auch als jetzt weder sowohl bei der Entwicklung als auch bei dem ganzen Thema, wie du mit dem Ding interagierst, um zu einem Ergebnis zu kommen. Das sind schon echt ein paar spannende Runden, die man dreht. Ich weiß noch, wie ich bei einem Kollegen stand. Ich habe dem voller Begeisterung damals, 3.5 war das, ne? ChatGPT 3.5, als das quasi das erste Mal den Durchbruch hatte. Und ich stand bei dem und ich so, du, das musst du dir anschauen, das ist total toll. Und was hat der Kollege gemacht? Ich nenne jetzt keinen Namen, aber wenn er hört, wird er sich angesprochen fühlen. Der hat irgend so eine Fachfrage dort reingeschrieben, wo dem System alles an Kontext fehlte, was auch nur an Kontext hätte da sein können. Und dementsprechend war die Antwort, nennen wir es mal, mehr als ernüchternd. Unabhängig davon, dass das Ding ja damals noch nicht im Internet suchen konnte, dass es nur seine Trainingsdaten kannte und sowas. Und der Kollege ist so ein Scheiß, ne? Also, was soll denn das? Warum bist du denn da so begeistert von? Und nach dem Motto, Hörer auflegen. Gut, ich stand jetzt neben ihm am Rechner, ja, aber für den war das Thema gegessen. Und so hast du halt Menschen gehabt. Ich habe auch immer noch Menschen, die du triffst, die quasi ChatGPT mehr so wie eine Google-Suche benutzen, so nach dem Motto, ich schreibe mal was rein und wundere mich dann, dass das Ergebnis nicht gut ist. Und wenn sie einem dann zeigen wollen, dass das Ergebnis nicht gut ist, ist das Ergebnis mal besser oder schlechter, weil sie sich natürlich auch nicht mehr exakt daran erinnern, was habe ich denn gefragt, oder auch im laufenden Chat einfach eine Frage hinterher schmeißen und völlig vergessen, dass sowas wie Memory und Kontextfunktion und dann natürlich auch noch einen Einfluss nehmen. Und die schimpfen dann darüber, dass das System halluziniert, wo ich auch immer wieder sage, na gut, Menschen irren sich, ne, das System halluziniert vielleicht, Menschen irren sich, Menschen lügen, Menschen sind der Meinung, sie haben recht, haben aber vielleicht nicht recht. Von der Seite gibt es ja viele Ähnlichkeiten, aber auch gerade bei dem Thema der Programmierung und der Lösungserstellung in Code, sei es, du programmierst und das Ding kommentiert oder du sagst, ich hätte gern was und dann schreibt es dir dazu Komponenten, ist ja auch sehr stark unterschiedlich, wie du damit umgehst. Also wenn ich dem Ding sage, mach mir eine tolle Eingabemaske und ihm noch nicht mal sage, was ich haben will, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn mich das Ding nach meiner Schuhgröße fragt. Dabei geht es eigentlich um, keine Ahnung, Volumenberechnung von hast du nicht gesehen. Also gerade dieses Thema des Promptings, dieses wie beschreibe ich, welchen Kontext habe ich, wo soll ich was machen? Weil ich sag mal, naja, das ist halt auch wieder wie ein Mensch, ne? Wenn der keine Ahnung hat von deinem Projekt und du sagst zu dem, bau das mal ein, dann macht der auch irgendwas, anstatt dass er erstmal vielleicht eine Anleitung kriegt nach dem Motto, das sind unsere Coding Guidelines, da, das ist unsere Architektur, da und das findest du dies und jenes und hier brauchen wir jetzt Folgendes von dir. Und ich würde mal sagen, je genauer du halt mit der Maschine sprichst, geben sich diese Modelle, sei es hier Sonnet was, 4.5 oder Croc Code Fast irgendwas oder Codex oder wie der ganze Kram auch heißt, die geben sich dann, glaube ich, alle gar nicht mehr so viel, wenn du damit halt anständig umgehst.
Ja, und das Lustige finde ich ja, also zwei Dinge finde ich lustig. Das eine ist das, was du schon gesagt hast, dass Leute sich beschweren, aber das Ding halluziniert ja. Oder produziert schlechten Code. Ja, das machen Menschen auch. Und das jetzt wieder mit Rückwärtsreferenz auf das, was ich gesagt habe. Ich habe so viele Menschen geschriebene Software auditiert und so viele schlechte Menschen geschriebene Software gesehen. Da muss mir erst mal einer zeigen, dass ein Mensch statistisch immer bessere Software schreiben kann als ein LLM, um zu sagen, das taugt nichts. Das ist so ein bisschen wie diese Diskussion, die ich ja ganz drollig finde. Dieses konstruierte Beispiel bei selbstfahrenden Autos. Jetzt geht da die Oma über die Straße und am Straßenrand steht irgendwie eine Mutter mit ihrem Kind im Kinderwagen. Wie soll das Auto jetzt entscheiden, ob es jetzt die Oma umnietet, die Mutter oder das Kind? Ich glaube, da werden Philosophen noch in 100 Jahren drüber sprechen, Denn der Benchmark in so einer Diskussion, und das ist es ja auch bei dem AI-Aided Development, ist ja immer das Absolutum, lustigerweise. Als ob es irgendeine menschliche Instanz gibt, die absolut richtig entscheidet. Im Zweifelsfall wird der Mensch einfach die Oma ummieten, weil er es gar nicht schnell genug realisiert. Oder er realisiert, also jetzt um bei dem Auto zu bleiben, oder er reißt das Lenkrad einfach rum, um die Oma nicht umzunieten, sieht aber diesen Kinderwagen gar nicht und kann auch diese Entscheidung gar nicht treffen. Warum?
Entscheidung im Affekt. Ne? Genau. Das ist ja nicht alles eine wohlwollende Überlegung. Also.
Und ich meine, das ist schon richtig zu sagen, wenn der Computer so schlau ist, dann kann er das tun. Aber was ist denn der Benchmark? Der Benchmark wäre doch erstmal auf ein Niveau zu kommen, was ein Mensch hat. Sag ich jetzt mal, als Laie. Und da sehe ich auch bei der Programmierung und das, was du gesagt hast mit diesen verschiedenen Modellen. Also ich kann ja vielleicht ein bisschen dir ein bisschen Kontext liefern. Kein Grund, aber Kontext.
Ich bin ja noch so ein altes, weißt du, ich bin ja so ein altes Modell aus dem 74er Baujahr. Ne? Von der Seite ist mehr Kontext wichtig.
Das merkt man auch an deinen Trainingsdaten. Ich habe gerade, ich schreibe, also neben meiner Tätigkeit im Auftrag schöner Küchenmaschinen, habe ich noch eine eigene Firma, mit der ich Software schreibe, also als Softwareprodukt. Und gerade habe ich das erste Projekt komplett mit AI geschrieben. Ich habe keine ganze Zeile Code mehr selber geschrieben. Und das Projekt besteht aus einem Embedded-Teil, der läuft auf einem Raspberry. Das ist in C geschrieben, ANSI C. Und es besteht aus einer Desktop-Applikation, die in Flutter geschrieben ist, für die Plattform, die Flutter unterstützt. Und um jetzt nur bei dem Embedded-Teil erstmal zu bleiben, meine Arbeitsweise ist da ganz kleinschrittig. Ich komme gleich noch auf das Thema Spec-Driven Development und GitHub Spec Kit zu sprechen. Würde aber jetzt mal ganz kurz erklären, wie ich das mache. Meine Arbeitsweise ist ganz kleinschrittig. Ich weiß, wo ich hin will. Als Programmierer, wann habe ich angefangen zu programmieren? Vor 30 Jahren habe ich einen ungefähren Überblick darüber, wie Dinge funktionieren, wie die Architektur aussieht, habe ich mir Gedanken darüber gemacht und ich weiß, wo ich hin will. Und ich, anstatt jetzt ganz viel Spezifikationen aufzuschreiben, gehe ich einfach Schritt für Schritt vor. Ich erkläre dem GitHub Copilot, den ich in meiner IDE habe, im Agent-Modus, Schritt für Schritt, was er machen soll. Erstelle mir eine Basis-App. Dann implementiere eine Import-Funktion, die dieses JSON-Format dann. Da gehe ich sogar so weit, dass ich dann einfach die Spezifikation vom Kunden reinschmeiße, von so einem Lastenheft und sage, hier, das ist das Datenformat, was der Kunde braucht. Guck mal, der Kunde hat in seinem System, wo er später die Daten mit weiterverarbeitet, hat er diese Eingabemaske. Generieren wir da mal eine JSON-Struktur für. Und dann generieren wir aus dieser JSON-Struktur eine C-Struktur. Und jetzt schreibt mir mal einen Importer für dieses Ding und schreibt da Tests für. Und so hangel ich mich dann dadurch, kryptografische Anforderungen, dann ja eigentlich die eigentliche Business Intelligence. Und meine Erfahrung, meine Beobachtung, zwei Dinge kann ich für mich als Fixum herausstellen. Das eine ist, man muss Aufgaben so kleinteilig wie möglich machen. Es kommt gar nicht darauf an, das Prompt besonders ausgefeilt zu machen. Aber je mehr Detailschritte ich in einer Arbeitsanweisung verpacke, desto fürchterlicher kann das Ergebnis werden. Und die andere Erkenntnis ist, ich hüpfe immer mal zwischen Modellen hin und her. Ich habe so ein GitHub Enterprise Account und ich weiß nicht, wie viele Modelle da drin stecken. 10, also selten, Sonnet, Grok, Google, Gemini, GPT, diese ganzen Sachen. You name it. Und grundsätzlich Dinge, die das eine Modell gut kann, kann das andere Modell auch. Also irgendwie so ein Boilerplate. Generier mir das JSON. Generier mir den Importer. Optimier mir die C-Struktur. Bla bla bla. Bau mir Memory Management. Das können die alle gut. Aber sie können auf der anderen Seite Dinge, die das eine Modell nicht kann, kann das andere Modell auch nicht. Die können auch Dinge sagenhaft gleich schlecht. Ich hatte ein Beispiel. Das ist eine totale Standardaufgabe. Vielleicht können eure Hörer ja da mal Feedback zu geben, weil das lässt sich leicht nachstellen. Man möchte auf dem Linux aus dem Systemjournal Einträge filtern. Früher war das der Syslog-Daemon, mittlerweile ist das in System Control gewandert und System Control hat einen Journal-Daemon und der hat eine API, die kann man einbinden in sein C-Programm und darüber kann man das Log abfragen. Soweit so gut. Das kriegt die AI hin. egal welches Modell. Jetzt möchte ich aber nur die Einträge haben, die mein Programm erzeugt hat. Das heißt, ich muss auf den Programmnamen oder den Prozess filtern in diesem Query. Und da passieren ganz lustige Dinge, wie das bei so einem LLM ja häufig so ist. Der baut mir was, der Code sieht fantastisch aus und der zieht sich trotzdem alle Einträge aus dem Log. Und das ist, ich habe ja gesagt, das ist embedded. Wenn du auf dem Raspberry dann irgendwie ein Journal hast, was 10 Monate zurückgeht, dann zieht der sich mal 2 Minuten was aus dem Log. Und der Kunde denkt, was macht der eigentlich beruflich? Da sagt man so, liebes Teil, ich habe doch gesagt, du sollst filtern. Bau doch mal den Filter ein. Und dann gebe ich ihm ein Grab aus dem System Log, wo er sehen kann, das ist der Prozessname. Und dann fängt er wieder an zu bauen. Wie gesagt, unabhängig. In der Regel probiere ich immer mit dem aktuellen Claude Sonnet und Gemini und die geben sich da beide nichts. Und es kommt kein Ergebnis. Der baut den Code, auch wenn ich 25 Mal frage, baut er den 25 Mal um und ist 25 Mal davon überzeugt, den besten Code geliefert zu haben und es bleibt gleich.
Und er sagt dir vorher, oh ja, danke für den Hinweis, natürlich mache ich das.
Genau. Und so, und das wird dann irgendwann fruchtlos. Ich finde es halt bemerkenswert, weil du eben diese Modelle angesprochen hast, dass es unabhängig vom Modell ist. Ich habe noch zwei, drei andere solche Sachen in der Art, wo sich die Modelle komplett gleichen. Wahrscheinlich haben die alle dieselben Trainingsdaten benutzt. Aber egal, um das noch zu Ende zu führen, und irgendwann sagt man, okay, pass auf, offensichtlich hast du ja ein Problem damit, diese API zu benutzen. Dann denk dir doch mal einen anderen Filtermechanismus aus. Okay. Dann läuft er los, auch das habe ich mit verschiedenen Modellen getestet, und kommt dann nach einer Minute wieder und sagt, so, ich habe jetzt eine tolle Lösung gemacht, ich filter die Ergebnisse. Und jetzt rate mal, was er gemacht hat. Er zieht sich immer noch die 500.000 in 2 Minuten aus dem
Journal. Filter danach.
Und macht dann einen String-Vergleich. Genau.
Kommt aber zu einem Ziel.
Genau. Jetzt möchte ich mal, ohne Firmennamen zu nennen, sagen, sowas passiert auch in Profi-Software bei großen Unternehmen, menschlich programmierten Software-Artefakten. Aber das war so eine Erkenntnis, ne? Also wenn sich das Ding einmal verrennt oder auf eine Frage keine Antwort hat, bringt es in der Regel auch nichts, das Modell zu tauschen. Und das finde ich dann wieder schade, wenn ich in unsere Organisation reinhöre oder auch mal so in dieser neuen Empörungsblase LinkedIn nachblätter, wo sich die Leute überbieten mit Model Benchmarks und jetzt kommt dann Claude 3.6 und 3.7 und das alles, die können noch mehr taugen und tralala. Ja, aber wenn sie so grundlegende Aufgaben nicht können, dann nutzt mir das alles nichts.
Na gut, diese ganze Benchmark-Geschichte. Also was ich da tatsächlich spannend fand, war, alter Mann, ich habe jetzt tatsächlich vergessen, wie dieser blöde Benchmark hieß, muss ich dann verlinken, wo es darum ging, so Coding-Challenges, Mensch-Maschine, wo sie dann auch hier irgendwie Gemini und OpenAI gegeneinander haben laufen lassen und dann gesagt haben, so hier Aufgabenpakete bitte umsetzen und die Maschine hat sinngemäß den Menschen ja geschlagen. Und irgendwie gab es da 11, 12 Tests und soweit ich das richtig noch im Kopf habe, aber sonst muss ich es korrigieren. Wir nennen es bei uns auch Fusselcheck, wenn man es beim nächsten Mal zu Kreuze kriegt und erklärt, man hat Nonsens erzählt. Das glaube ich, OpenAI sogar irgendwie ein Modell, das noch gar nicht öffentlich verfügbar war. Damit haben sie dann irgendwie so die letzte Challenge dann auch noch geknackt. Und das finde ich dann schon faszinierend, wenn auf der anderen Seite nicht nur deine Besten der Besten der Besten Entwickler, was ich unironisch meine, ne? Du hast ja echt Menschen, die sind wirklich, die haben ein begnadetes Händchen im Umgang mit ihrer Expertise, mit sei es Codieren, sei es keine Ahnung, mit wo drin sie halt ihre Expertise haben, dass die dann sagen, ja, nee, was willst du? Das kriege ich noch besser hin, das mag sein. Aber es ist halt auch nicht jeder mit so einem goldenen Fuß, goldenen Händchen und so weiter beseelt. Also da gibt's ja durchaus, ich nenne es jetzt mal Menschen, die sich für sowas halten, aber es nicht sind, beziehungsweise Menschen, die sich nicht dafür halten, als nie werden wollen, aber trotzdem in der Meinung sind, warum soll ich mich ja eigentlich mit dem Thema KI beschäftigen? Das schaffe ich noch bis zur Rente, ja. Und dann sind das aber auch Menschen, die jetzt nicht unbedingt des älteren Alters gesegnet sind, sondern auch ein bisschen jünger sind, wo ich dann durchaus davor stehe und denke, wir haben hier tatsächlich einmalige Möglichkeiten, weil das eine ist, du kriegst ein Handwerkszeug an die Hand, dass wenn du es an die Hand nimmst, dir genau das, wovon du eben auch sprachst, ne? Ich erzähle dem Ding sinngemäß, was soll es denn tun? Und wenn ich dabei fair im Umgang bin, also gut geschnitten, gut beschrieben, wo soll ich denn arbeiten, was soll ich arbeiten, ihm erkläre, dann dann kommt da auch ein gutes Ergebnis raus und das könnte den Leuten dann auch helfen, weil sie sich eben nicht mit dem ganzen Quatsch wie, oh, schreib mir mal den Porter, machen wir mal dies, machen wir mal jenes, verdammte Axt, wie war das noch gleich? Wir haben zusammen einen Tag.
Aber da triffst du ja ein zutiefst menschliches Thema. Das ist ja, ich glaube, in kaum einem Bereich gibt es so viel Wert, wird so viel Wert auf Herrschaftswissen gelegt wie unter Programmieren, aber stimmt natürlich nicht. Das gilt ja für Ärzte und Anwälte und sonstige Fachleute genauso.
An dieser Stelle bitte alle eintragen, damit sich keiner angegriffen fühlt.
Genau. Also das ist ja nichts Neues, so wie Programmiersprachen auch selten, so wie sich eine Entwicklergeneration ja auch selten mit Programmiersprachen weiterentwickelt, sondern jede Generation immer bei ihrer Plattform und ihrer Sprache bleibt. Die ganzen Windows C++-Programmierer aus den 90ern, die sind auch alle ausgestorben und die werden bestimmt heute nicht Node-Applikationen auf dem Webserver bauen. So hat halt jeder sein Steckenpferd. Und ich kenne solche Leute ja auch zu Genüge. Du erinnerst dich, dass ich ja mal eine App-Firma hatte, die Apps für eine sehr spezielle Kundengruppe, nämlich Energieversorger, produziert hat. Und da waren wir ein kleines Team von 4 Entwicklern, 2 iOS, 2 Android, und haben, jeweils nativ, also Objective-C war das noch, und Java, also für iOS und Java für Android, und haben da schon eine ziemlich coole Plattform, White-Label-Plattform für Apps gebaut. So. Und in so einem Umfeld musst du einfach, also es ist jetzt über 10 Jahre her, in so einem Umfeld musst du einfach komplett open-minded sein. Da kannst du nicht sagen, oh, ich interessiere mich nicht für neue Technologien oder ich kann dieses nicht machen. Und du musst dich auch dafür öffnen, wie du dir helfen lassen kannst. So, hätten wir damals diese Möglichkeiten von heute gehabt, ich glaube, da hätten wir richtig abrocken können. Das haben wir am Ende nicht getan. Das hatte Gründe, die nicht in der Technik lagen, sondern dass ich keine Lust mehr auf Gesellschafter-Dasein hatte und gedacht, ich mache wieder ehrliche Arbeit, statt in Aufsichtssitzungen rumzusitzen. Aber aus der Zeit kenne ich auch noch einen iOS-Entwickler, der sich bis heute kategorisch gegen alles Neue stemmt. Und deswegen glaube ich, das ist einfach so eine Einstellungs- und Generationenfrage. Der Kollege, der hat erst einen Feldzug gegen Swift geführt, weil Apple ihm sein schönes Objective-C genommen hat. Dann hat er einen Feldzug gegen Swift UI geführt, weil Apple ihm das schöne UI-Kit genommen hat. Und jetzt führt er einen Feldzug gegen AI. So. Also, Feldzug heißt, er sitzt auf seinem Esel und reitet gegen die Windmühlen. Keiner bekommt's mit. Ich finde das ein bisschen dramatisch. Aber ich glaube, in unserer Branche sollte man schon open-minded sein, weil, und das ist ja, gut, am Ende auch wieder eine philosophische Frage. Wenn ich jetzt gucke, was mir, also dieses Projekt, von dem ich gerade gesprochen habe, wo alles mit KI geschrieben war, das war einfach ein Sonderfall, weil die Anforderungen so gut definiert waren, dass ich das einfach quasi 1:1 in die KI kippen konnte und dann nachher ihn mit Fragen oder durchleiten musste. In einem großen Softwareprojekt, und das sehe ich auch bei uns in der Firma, wirst du halt Teilkomponenten haben, wo du sagst, da kann ich KI drauf werfen. Du hast es gerade schon gesagt, ja, ein Porter oder UI, bau mir mal ein Formular, mach mir dieses und jenes. Warum soll man als Entwickler nicht froh sein, dass die KI das macht? Wenn ich überlege, jetzt nochmal Rückgriff auf diese App-Firma, du bist ja auch vom Fach, wir haben die UI von den Apps und wir hatten 40 native Apps, also pro Plattform 40 native App-Derivate, haben wir nicht mit einem Interface-Builder gebaut, weil der A für Teamarbeit nicht geeignet ist. Wenn du jemals ein Storyboard in dem Git diffen musstest, dann weißt du, wovon ich rede. Und B ist es ja auch nicht, du kannst ja aus dem Storyboard nichts vererben. Das heißt, du musst jeden Kram, musst du in jedem Storyboard für jede App einzeln setzen. Schriftgröße, Farbe, sonst was. Und haben wir die UI komplett im Code gebaut. Und bei einer App, die, keine Ahnung, 10, 20, 30 Funktionen hat, da verbringst du wirklich viel Zeit, Auto-Layout für UI-Kit im Code zu machen. Du verbringst da Wochen mit. Und wenn die KI dir das in einer Stunde macht, warum sollst du das nicht machen? Das bedeutet doch nicht, dass du deinen Job verlierst. Das bedeutet, dass du andere Sachen, die wesentlich cooler sind, mit mehr Ruhe machen kannst. So ist zumindest meine naive Vorstellung. Jetzt habe ich ja eben gesagt eingangs, dass ich nicht mit Visionen gesegnet bin. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass ein Manager sagt, oh, wir sehen, wir sind jetzt mit dem ganzen UI-Code und diesen Interfaces in pro Projekt sind wir jetzt 40% schneller. Oh, können wir schon mal einen rausschmeißen. Die Gefahr besteht natürlich, das möchte ich nicht verneinen. Aber grundsätzlich rein von der technischen Ebene betrachtet, finde ich, ist das ein ganz faszinierendes Werkzeug. Und wenn die Geschichte den Weg geht, den ich gerade angesprochen habe, dass das Management sagt, bei uns, bei euch, überall, was ja in Amerika auch schon großflächiger sich durchgesetzt hat, wir können jetzt einfach mal ganz viele Leute rausschmeißen. Jetzt hier natürlich die gesellschaftliche Frage, also zum einen die gesellschaftliche und dann die philosophische Frage, was passiert mit den ganzen Leuten? Was passiert mit den Junior-Entwicklern? Wo bekommt man dann noch Senior-Entwickler her, die man dafür braucht, die KI noch steuern und kontrollieren zu können? Und womit trainiert sich die KI? Trainiert die sich dann selber? Ich weiß nicht, ob das eine gute Entwicklung ist. Aber wie gesagt, ich konzentriere mich immer gerade auf die reine Technik und bin aus verschiedenen Gründen total happy.
Ich finde, bei sowas ist halt dieses Pendel, das ausschlägt, wird immer sehr schnell fehlinterpretiert. Das Beispiel, das du gebracht hast, ne, wenn dir KI hilft, bestimmte Dinge auf die Schnelle fertigzustellen, sei es, weil es einfach ansonsten ein sehr langwieriger Prozess ist, weil es vielleicht ein sehr tröger Prozess ist, weil es keine Ahnung was ist, also dir einfach Zeit spart, dann ist natürlich dieses besagte, oh, das geht jetzt so viel schneller, das ist ja ein Entwickler, da muss ja alles so viel schneller gehen. Also so diese Annahme nach dem Motto, das, was du da tust, das ist gleich verteilt über das ganze Jahr. Ergo, die 30-40% sind nicht in dem Arbeitsschritt per se, sondern sind in generelle zu heben. Das ist immer eine gern gesehene Gefahr gefühlt. Auf der anderen Seite gibt's ja dann auch die Menschen, die dann sagen, naja gut, guck mal, 40% hat dir geholfen, 60% nicht, was für ein Quatsch, das nehmen wir nicht. Und das andere, was ich da immer wieder sehe, ist, weil du gerade sagtest, Junior-Entwickler, und ich merke es halt hauptsächlich bei Studenten. Du hast halt viele Studenten, also andersrum, nicht du hast, das wäre verallgemeinernd. Ich habe in letzter Zeit erlebt, das ist, glaube ich, schon besser ausgedrückt, dass Studenten zu einem kommen für Projekte, an denen sie mitarbeiten wollen, die mit einem großteils guten Wissen im KI-Umfeld gesegnet sind, sich dem Ganzen nicht verschließen und eine bessere Arbeit verrichten als die Studenten früher. Also ich sage jetzt nicht, dass die früher schlecht waren, aber früher mussten die Leute sich dann erstmal, keine Ahnung, ich schaue mir einen Swift-Kurs an, ich schaue mir dies, das und jenes an, und bis die, ich sag mal, die erste Zeile Code im Projekt geschrieben haben oder für ihre Masterarbeit oder für sonst was, ist ein bisschen Wasser den Rhein runtergelaufen. Und jetzt sind die viel schneller in der Lage, etwas zu tun. Daher bin ich eigentlich eher der Meinung, dass KI den Menschen mit einem gewissen Sachverstand in einem Themenfeld haben, und wenn die sich darauf einlassen, auf das Thema, dass sie dadurch auch professioneller werden können, effizienter werden können für sich, weil sie in dem Umfeld, in dem sie tätig sind, dieses Werkzeug besser einsetzen.
Ja, das ist ja die Hoffnung und das Heilsversprechen der IT. Jetzt sind wir beide so alt, dass wir noch die Anfänge des Personal Computers kennengelernt haben. Und da war das Heilversprechen, ich weiß gar nicht, wie die Software früher hieß. Ah, man kann jetzt seine Kontakte mit dem PC verwalten und da spart man unglaublich viel Zeit. Man kann Vokabel damit lernen und später hat man seinen Access auf dem Windows gehabt, da kann man seine Einkaufslisten damit machen. Das hat ja nicht dazu geführt, dass wir heute mehr Zeit haben. Wir haben immer weniger Zeit. Es dreht sich nur alles immer schneller. Also ich glaube, dieses vermeintliche Heilsversprechen, KI wird Entwicklerkapazitäten freimachen, die dann dafür genutzt werden können, spannende Sachen zu machen. Ich fürchte, das wird sich nicht realisieren lassen, sondern die Schlagzahl wird einfach höher werden. Aber wie gesagt, das ist ja gar nicht mein Thema. Augen auf bei der Berufswahl. Ich würde vielleicht heute nicht mehr Programmierer werden, tatsächlich.
Also ich glaube, ich würde heute nicht mehr Dolmetscher werden. Ich glaube, Dolmetscher ist auch so ein Job, der, wir haben bei uns in der Straße jemanden, der da irgendwas studiert, dass man hier Dolmetscher danach irgendwie für, keine Ahnung, die oberen 10.000 da irgendwie spielen kann, wo ich dann sage, bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt ein Job ist, der bis zur Rente reicht. Vor allem, wenn du frisch damit jetzt anfängst, in dieses Berufsleben einzusteigen. Ich meine, das musst du KI halt auch lassen. Das wären, ich sag mal, früher die Dampfmaschinen, die schwere Arbeit für dich abgenommen hat, für Transport, für Heben, für Bewegen, für Material verformen, ist halt, ich sag mal, die KI im Moment sehr allgegenwärtig. Sei es in Haushaltsgeräten, sei es in, ich schreibe etwas, ich programmiere etwas, ich male etwas, sei es, dass du es im Guten wie im Schlechten verwenden kannst, ja. Also ich kann mich gar nicht verwehren, wie häufig ich aktuell gerade in meinen Social Media Streams irgendwelche Sauer-Videos kriege, wo irgendwelche, gut, mag an meinem Alter liegen, irgendwelche Physiotherapeuten Menschen durch die Gegend würfen, wenn sie vorher sagen, lassen Sie mal locker, und anstatt einzurenken, schmeißen sie die aus dem Fenster raus. Also simulierte Videos, ne? Für die, die es nicht wissen. Ich kenne auch Menschen, die fragen mich, was ist denn Zora? Ist Zora sowas wie eine Nachrichtenagentur? Weil sie es halt kennen, dass wenn du Videos irgendwoher eingeblendet kriegst, dass die ein Wasserzeichen haben. Die haben dich nie damit beschäftigt. Und die hat mich dann letztens tatsächlich gefragt, du, der Hamburger Bahnhof brennt? Ich so, warum? Schicken wir ein Video, ne? War dann hier so mit Zora gedreht, wie jemand aus dem Helikopter ein Interview macht. Und auch das Watermark, ne, gibt's ja mittlerweile auch Tools, die dir helfen, das rauszuholen. Also von der Seite glaube ich einfach, dass der große Unterschied zu früher ist, KI ist allgegenwärtig, und dass der große Unterschied zu früher ist, dass dadurch, dass du jetzt etwas hast, das den Anschein hat, dass du damit reden und schreiben kannst. Also vor allen Dingen auch reden. Das ist dir tatsächlich auch suggeriert, mehr für dich zu tun, weil es ist ja quasi im schlimmsten Fall wieder ein schwerbegrifflicher Kumpel, im besten Fall wieder ein schlauer Freund, der dir quasi immer mit Rat und Tat und dich bestätigend um die Ecke kommt. Ich meine, wir wollten ja auch noch ein bisschen was über Doku und so ein Kram reden, aber vielleicht noch eine kleine lustige Anekdote. Als hier GPT-5 rauskam, haben sich ja Leute beschwert nach dem Motto, mein Freund ist weg. Deswegen hat ja OpenAI dann wieder angefangen, die alten Modelle online zu schalten. Ja, das ist ja schön. Ich meine, dein Freund ist weg, über die psychologische Bedeutung müssen wir uns jetzt vielleicht nicht unterhalten. Aber was ich zum Beispiel ganz lustig finde, ist, wenn du das alte GPT-Modell fragst, ist es eine gute Idee, deine Fäkalien in der Innenstadt zum Kauf darzubieten, dann sagt das Alte, eine fantastische Idee. Also du musst das sofort machen. Das hat ja noch keiner gemacht, während GPT-5 sagt, ja, nee. Ja, so, also von der Seite, die Modelle lernen schon, ja. Also manche Sachen sind ganz nett. Der Fäkalien-Benchmark, sollte der jemals gebaut werden, ich erhebe hiermit Namensansprüche. Ja, also von der Seite, KI ist halt gefühlt überall und allgegenwärtig, im Guten wie im Schlechten. Du hattest vorhin angedeutet nach dem Motto das ganze Thema Spezifikationen und hast irgendwie noch gemeint, dass du da gerne noch mal 2-3 Sätze zu bringen möchtest, sei es Erstellung von Spezifikationen oder Auslesen, was dir auch immer durch den Kopf gehuscht ist. Darum habe ich das vorhin auch noch in meine kleine Notiz eingetragen. Sollen wir da mal rüberschwenken?
Lass uns das tun. Ich würde vorhin noch um das Thema dann abzuschließen, aus diesem kleinteilig geführten Frage- und Antwortentwicklungsprojekt, von dem ich eben berichtet habe, auch noch eine Anekdote bringen.
Gerne.
Irgendwie gab es mal eine Woche lang, wo, ich weiß nicht mehr, welches Modell es war, ich meine, es wäre Claude Sonnet gewesen, per se meinte, wie ein guter Kumpel agieren zu müssen und vielleicht eher wie so ein Helikopter Elternteil agieren zu müssen, weil ich habe ihm eine Aufgabe gegeben, keine Ahnung, irgendwas, baue hier noch einen Button auf diese UI, auf dieses Formular. Und das hat er dann gemacht und hat dann aber irgendwo mitten im Projektcode Variablennamen geändert. Also sagen wir mal, die Software, die ich gebaut habe, dient zur Fahrzeugkontrolle. Und ich habe eine Variable, das ist eine Software, die ist da arbeiten Ingenieure mit, die mögen deutsche Variablen. Warum heißt die Variable Fahrzeugkontrolle? Und dann hat Claude eine Woche lang bei jeder Änderung, die er ganz woanders im Code gemacht hat, aus dieser Variablen Fahrzeugkontrolle das G in der Mitte entfernt und K hingemacht, also Fahrzeug mit K am Ende geschrieben. Er hat mir aber auch nicht gesagt, warum, auch auf Nachfrage nicht. Okay, das kann man ja dann wieder. Dafür gibt's Git, kann man sich dann resetten wieder. Dann gehen wir zur nächsten Frage. Jetzt mach mal noch, keine Ahnung, bauen wir noch ein Authentifizierungssystem da rein. Hat er gemacht, Datenbank und so weiter und so fort. Und ich gucke dann über den Merge-Request und sehe, guck mal, er hat wieder aus Fahrzeugkontrolle mit G Fahrzeugkontrolle mit K gemacht. Also das fand ich ganz lustig. Er meinte also offensichtlich, mir tatkräftig helfen zu müssen. Das hat er dann nach ungefähr einer Woche hat das dann aufgehört. Entweder hat er es eingesehen, dass es nichts nutzt, weil ich mich wie so ein bockiges Kind verhalten habe und gesagt habe, nee, ich will das nicht. Oder das Modell hat sich dann wieder umstrukturiert. Man weiß es nicht. Ich will sagen, man sollte immer schon sehr gut gucken, was da passiert. Aber hey, wo ist da die Neuerung? In welcher Firma wird Code einfach deployed, ohne gereviewt zu werden? Na gut, ich kenne einige Firmen. Aber theoretisch sollte das nicht so sein.
Ja, Spezifikation.
Spec-driven Development. Das ist ja eigentlich ein relativ alter Hut tatsächlich. Das habe ich aber auch erst in diesem Jahr gelernt. Ich kannte es gar nicht. Also grundsätzlich, dass man an Spezifikationen arbeitet, ist ja erstmal eine gute Idee. Das wird im Leben ja viel zu selten gemacht, also nicht nur in der Programmierung, sondern wenn man sich so in der Welt umguckt, da wird ja in der Regel erstmal losgelegt und hinterher überlegt man sich, wie kommen wir jetzt aus der Situation wieder raus? Das ist ja ganz
so
egal.
So nehme ich ja Geräte in Betrieb, ne? Anleitungen lesen, wen juckt's, Stecker rein,
ja, los geht's. Ja, klar. 2 Stunden frickeln, ersetzen 10 Minuten Handbuch lesen. Das ist schon klar. Aber ich meine jetzt auch so geopolitisch. Man fängt einfach mal einen Krieg an und dann überlegt man sich irgendwann mal, was macht man jetzt eigentlich damit? Oder man fängt irgendwelche Flughäfen an zu bauen und stellt halt irgendwann fest, wir werden ja gar nicht fertig, was tun wir jetzt damit? So, das heißt, eigentlich hat es sich ja schon rauskristallisiert in der Geschichte der Menschheit, dass es schon gut ist, sich vorher zu überlegen, wo man hin will. Das passiert gerade im agilen Umfeld leider, meiner Beobachtung nach, sehr selten, sondern da wird die Agilität gerne immer als Vorwand genommen, nicht nachzudenken, sondern das nachher nachzusteuern in der nächsten Iteration. Ist aber vollkommener Quatsch. Wenn man vernünftig arbeiten will, muss man sich einfach vorüberlegen, wo man hin will. Und das in einen Formalismus gepresst, Spec-Driven Development, oder jetzt diese Alternative, die wir in der Firma für unsere KI-Entwicklung rausgearbeitet haben, das ist so eine Mischung aus Behavior-Driven Development und Test-Driven Development, was ich so unter diesem Aspekt Spec-Driven Development subsumieren würde. Das heißt, du zerlegst dein Problem erstmal in ganz viele kleine Probleme und formulierst die dann. Beim Behavior-Driven Development gibt es auch eine formale Sprache, das ist zum Beispiel Gherkin. Und dann formulierst du auf einer Metaebene in dieser Sprache deine Probleme. Quasi, ja, so wie man das auch in der agilen Entwicklung macht, man beschreibt erstmal, ich möchte, wenn ich die Applikation starte, möchte ich eine Login-Maske sehen. Auf der Login-Maske möchte ich einen Benutzernamen, ein Textfeld für den Benutzernamen haben und ein Passwortfeld. Ich möchte darunter einen Button haben. Wenn ich mein Passwort nicht kenne, möchte ich einen Passwort vergessen Button haben. Also man beschreibt in dieser Sprache, in Gherkin, das, wo man hin will, wie es aussehen soll und wie es funktionieren soll. Und das kann man wunderbar einem LLM geben, einem Agenten basieren und sagen, so, guck mal hier, das ist die Spezifikation. Lies das mal und fang bitte nicht an zu bauen, sondern baue mir dafür mal Tests. Denn damit zwingt man das LLM jetzt nicht einfach das zu tun, was es immer kann, nämlich einfach irgendwie loszulaufen, was zu tun, sondern irgendwie kriegt man da ja ein überprüfbares Ergebnis, indem man sagt, jetzt bauen wir mal für diese, jetzt ist gut, jetzt ist das UI-Beispiel, passt nicht ganz, weil UI-Tests sind irgendwie blöd. Sagen wir mal, du hast irgendeine, keine Ahnung, du möchtest ein Datenformat parsen. Dann sagst du, dieses das Datenformat, das habe ich beschrieben in Gherkin, weil es diese und jene Funktionalitäten abbilden soll. Schreib mir da bitte mal einen Test für. So, dann hast du die Beschreibung, die Spezifikation. Du hast den Test und dann kannst du diese Horde von Agenten, von denen Satya Nadella und Mark Zuckerberg auf der letzten, ich glaube, das war die Meta-Konferenz, gesprochen haben, als sie sagten, die Zukunft der Entwickler wird sein, jeder Entwickler wird von einer Armada von Agenten umgeben und der steuert die nur noch. Die kannst du dann damit losschicken und die ganzen kleinen Gherkin-Schnipsel implementieren lassen und zwar so lange, bis die Tests grün sind. Im Idealfall ist der Test dann so ein gutes Abbruchkriterium oder ein Kriterium zur Messung der Fertigstellung, dass du dich dann hinlegen kannst und nach einem Tag kommen die Agenten zurück und sagen so, alle Tests sind grün, lieber Mark, die Software ist fertig.
Nerds unter uns, sorry, dass ich dir ins Wort falle, das ist jetzt extrem unprofessionell, einen Test bestehen, das erinnert mich an den Kobayashi Maru Test von Captain James T. Kirk mit den enttarnten romulanischen Schiffen, das er durch das Hacken des Systems als einziger gelöst hat. Aber erzähl mir mehr.
In dem Zusammenhang möchte ich unsere geneigte Zuhörerschaft darauf hinweisen, dass der Marc früher mal Trekkie war. Ja. Und vielleicht in den Shownotes auch. Ach, ich lasse es jetzt.
Du meinst die Zahl zwischen 1 und 3?
Ja, genau.
Ja, genau. Ich meine, da ist auch eine lustige Geschichte. Also ich erzähle sie jetzt einfach und ich verlinke es dann gerne. Ich war nominiert für den Raab der Woche, also als Raab sein erstes Mal Erscheinen auf der Bildfläche hatte in TV Total, weil ich bei einer anderen Sendung, Geh aufs Ganz, von Jörg Träger aufgerufen wurde, eine Zahl zwischen 1 und 3 zu benennen. Ich voller Imbrunst und Überzeugung die Zahl 4 nannte und in einem Star Trek-Kostüm im Publikum saß, um überhaupt aufzufallen. Zweite lustige Anekdote: auf dem Hinweg wurde ich an der Tankstelle von einer älteren Dame gefragt, nach dem Motto, warum ich eigentlich mit einer Militäruniform durch die Gegend laufen würde, fand ich auch ganz lustig, dass da solche Verwechslungen waren. Aber ja, ich war, wie gesagt, jung, ich habe einen Song gewonnen. Den Song habe ich heute noch. Ja, hier oben steht er. Und von der Seite danke, dass du dieses kleine historische Artefakt zu meiner Person noch zum Besten gegeben hast.
Hey, du hast damit angefangen.
Ja, ich weiß. Ich habe über Kobayashi Maru, aber du wolltest noch ein bisschen über Test-Driven und Entwicklung reden.
Ja, und das jetzt an GitHub, ich weiß nicht, wann das war. Das ist ein Monat her oder sowas. Es ist noch gar nicht so lange her. Haben die genau diese Vorgehensweise in ihr Spec-Kit gegossen, was ein Framework ist, mit dem GitHub Spec-Driven Development etablieren möchte. Denn, also abgesehen davon, dass ich diese kleinteilige Vorgehensweise, die ich jetzt einmal verprobt habe, sehr schätze, soll die Zukunft ja sein, eben genau das, was Zuckerberg und Nadella da gesagt haben. Man schickt seine Agenten auf eine Reise, die kommen irgendwann wieder und sind fertig. Und das soll SpecKit tun. Und wenn man sich mal auf der Projektseite umguckt, dann ist es auch auf einer sehr hohen Ebene genau das. Man kalibriert seine Toolchain. Man legt grundsätzliche Projektprinzipien fest, baut dann die Spezifikation eben in SpecKit und nicht mit Gherkin in Behavior-Driven Development, sagt noch, auf welchem Tech-Stack das laufen soll, und dann lässt man das Ding loslaufen. Stand heute habe ich noch nicht gesehen, dass ein größeres Projekt, und jetzt rede ich mal von einem Projekt von der Größe einer IoT-Firmware für ein Haushaltsgerät oder eine komplette App, dass die damit gebaut werden können. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das in Zukunft, so wie ich die rasante Entwicklungsgeschwindigkeit der Sprachmodelle im Bereich Programmierung in den letzten 2 Jahren einschätze, dass das mal ein Thema wird. Ich sehe es bis heute noch nicht. Ich habe es noch nicht in Aktion gesehen. Also in dem Maße, dass man wirklich eine Horde von Agenten hat, die autonom Dinge tun und dann wie so kleine Ameisen dann am Ende durch die Gegend wuseln und am Ende steht dann ein kompletter Ameisenbau. Ameisenstock, Ameisenbau, keine Ahnung, du weißt, was ich meine. Aber das wird sicherlich die Zukunft sein. Und dann, ganz Entschuldigung, wenn ich ins Wort falle, und dann kommen wir wieder in das Zeitalter der guten alten Tradition, dass man nämlich Software dadurch schreibt, dass man sie möglichst genau und kleinteilig spezifiziert. Und die Implementierung nachher aus den Spezifikationen dann ein lauffähiges Programm zu erzeugen, das ist dann das vielgerühmte Implementierungsdetail, mit dem man sich als Product Owner, Manager oder als Founder oder was auch immer, also die Person, die die Idee hat, da nicht rumschlagen muss. Das wird dann einfach erledigt von einer Horde Agenten.
Auf jeden Fall, ich sage jetzt mal, ein spannendes Thema und eine spannende Entwicklung und vor allen Dingen auch eine sehr, wie soll ich sagen, schnelllebige Entwicklung, weil gefühlstechnisch ist das ja alles, wie wir es ja zu Anfang gesagt haben, noch gar nicht so lang her, dass generative KI uns an der Stelle, ich sag mal, das Licht der Welt erblickte und uns in der einen oder anderen Tätigkeit unterstützt. Du hattest am Anfang noch ein anderes schönes Beispiel mit den Binaries. Willst du uns da noch ein bisschen was zu sagen? Weil wir hatten das Thema Assembler, wir hatten das Thema Binaries, wir hatten das Thema LL. So der Wurf über den Zaun zu dir.
Damit können wir dann wahrscheinlich noch auch das Thema Cybersecurity elegant noch mit aufnehmen, bevor wir uns dem Ende nähern. Tatsächlich, also es ist ja, du sagtest, du hast damals Assembler-Code geschrieben. Jetzt erinnerst du dich wahrscheinlich, dass das total cool und nerdig war und dass es eine Erfahrung ist, die du nicht missen möchtest. Aber wenn ich jetzt sagen würde, lieber Marc, dann schreib mir doch mal eine iOS-App in Assembler, würdest du sagen, kann man machen, kann man aber auch bleiben lassen.
Kann man auch in Ruhe einfach ignorieren, ja, genau.
Was einfach ja daran liegt, dass Assembler zwar schon eine Abstrahierungsebene oberhalb der Maschinensprache ist, die ja bekanntermaßen aus Nullen und Einsen besteht, aber das ist ja immer noch die Maschinenebene, auf der die absolute Wahrheit regiert. In Assembler gibt es keine Objektorientiertheit, keine funktionale Programmierung, es gibt keine Nebenläufigkeit. Assembler ist einfach das, was seriell durch die CPU rattert. Und das ist für Menschen natürlich überhaupt gar nicht, wie soll ich sagen, intuitiv verstehbar. Das programmiert man auch heute nur in Ausnahmefällen, also Steuergeräte oder Geräte, wo du wirklich nicht viel Rechenzeit hast und nicht viel Speicherplatz. Es gibt ja nicht ohne Grund die höheren Programmiersprachen, die ja nicht dazu dienen, dass ein Computer besser arbeitet, sondern die nur den Zweck haben, dass Menschen besser verstehen, was da passiert. Und das ist aber ganz faszinierend. Ein LLM braucht sowas nicht. Ein LLM braucht keinen C++, um, da ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Ein LLM braucht kein Smalltalk oder Objective-C, um Objektorientiertheit zu verstehen. Es braucht überhaupt gar keine Objektorientiertheit. Das LLM kann einfach stumpf Assembler-Code verstehen. Und das kann man sich mal ganz praktisch zeigen lassen. Das habe ich mal im Rahmen von so einem Security-Vortrag gemacht. Ich habe mir einfach in C ein kleines Programm geschrieben, irgendwas Triviales, irgendein Kryptografie-Demo-Zeugs. Und habe das dann mal ins Standard-Chat-GPT geworfen. Ich nehme an, das war 4.0 oder irgendwie so. Also das war irgendwann im Sommer, Juni oder sowas. Und habe gesagt, so, lieber Kollege, sag mir mal, was dieses Programm macht. Und das war das Binary, das war das Release-Binary, das heißt ohne Symbole kompiliert und natürlich kein Source-Code. Und der hat mir nicht nur gesagt, was dieses Programm macht, was er ja grundsätzlich machen kann, kann er gucken, welche Libraries eingebunden sind. Dann sieht er ja schon, es ist OpenSSL, das müsste was mit Kryptographie zu tun haben. Also er kann ja durchaus educated guesses platzieren, aber das war nicht alles, sondern er hat das Programm disassembliert und hat mir dazu auch noch C-Code geschrieben. Hat gesagt, so, ich habe verstanden, was das Programm macht. Hier ist der Assembler-Code und ich glaube, der C-Code dazu würde so aussehen und hat mir quasi das Programm in C nachgeschrieben. Und das ist schon mal richtig cool. Weil, also ich, für mich hat das zwei Erkenntnisse gehabt. Die eine ist, eigentlich brauchen wir keine Programmiersprachen mehr. Irgendwann, wenn das LLM die Schar von Agenten so gut ist, warum sollen die dann etwas produzieren, was ein Mensch noch liest? Das ist doch vollkommen ineffizient. Die können auch direkt Binärartefakte erzeugen. Das ist das eine. Und das andere ist, und dann schlage ich jetzt gekonnt die Brücke zur Cybersecurity. Wir wissen ja alle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lieber Marc, wenn ein Hersteller ein Update rausbringt für irgendwas, iOS-Update oder Windows oder sowas, dann soll man das möglichst zügig installieren. Und warum soll man das tun und nicht damit Wochen warten? Weil die bösen Buben, die sich das zum Geschäft gemacht haben, mit Softwarelücken Geld zu verdienen, also sei es, dass sie die Lücken, die sie finden, an interessierte Parteien weiterverkaufen, sei es, dass es eben solche interessierten Parteien sind, die es benutzen dann, um Ransomware zu schreiben, Spionage zu betreiben, harmlose Bürger auszuspitzen oder sonst was. Diese Leute, die nehmen sich so ein Update und vergleichen das Update mit dem Zustand, der vorher war, beziehungsweise gucken sich das Update an und sehen dann, was dieses Update für Programmierung mitbringt. Sprich, welche Sicherheitslücke ist geschlossen worden. Ich nehme jetzt, also in der guten alten Zeit, als man Updates noch selber runtergeladen hat, blättern wir zurück in die Geschichte. Konnte man sich ein Windows XP Service Pack 3 nehmen, in den Disassembler schmeißen, wenn man genug Speicher hatte, und hat geguckt, was haben die da alles dran gefixt. Und mit genug Expertise und Zeit konnte man da sehr genau sehen, welche Sicherheitslücken gefixt worden sind. Und wenn ich das sehe, kann ich natürlich sehr gezielt Exploits schreiben für die Systeme, die noch nicht gepatcht sind. So, das hat immer ein gewisses Toolset erfordert. Und das hat vor allen Dingen sehr viel Know-how erfordert. Und das kann ich jetzt mit einem LLM machen. Und das habe ich auch, also ich habe dieses, er hat ja von diesem Programm erzählt, jetzt habe ich noch ein zweites Programm geschrieben mit einer expliziten Sicherheitslücke, habe mir das analysieren lassen und habe ich genau das gemacht, habe dann Patch geschrieben, auch den wieder als Binärdatei reingeworfen und habe gesagt, so jetzt sag mir mal, was da passiert ist. Gibt es eine Sicherheitslücke? Und dann gesagt, ja, tatsächlich, dieser Patch liest eine Sicherheitslücke. Und wie das so ist, ich sag, gut, dann muss ein Vortrag vorbereiten. Schreib mal bitte einen Exploit dafür. Der ziert sich ja immer so ein bisschen und sagt, nee, das darf ich nicht machen, Sicherheitsmodell. Aber da kommt man auch drumherum. Und dann hat er mir einen Exploit dafür geschrieben, mit Anleitung, also komplett mit Shellcode, also Binär-Exploit, mit einem Demo-Python-Script, wie ich den Exploit verwenden muss. Und das alles nur aus diesem Patch, den er daraus gelesen hat. Das heißt, die Zeit, die wir jetzt haben, um nach der Veröffentlichung eines Sicherheitsupdates das System zu patchen, die wird immer kürzer, weil die interessierten Leute jetzt sich gar nicht mehr manuell hinsetzen müssen. Die schmeißen den Kram in ein LLM und lassen das nach der Sicherheitslücke suchen. Und selbst wenn der Exploit, der da rausfällt, nicht 100% arbeitet oder gar nicht arbeitet, die wissen schon mal auf jeden Fall, an welcher Stelle sie selber nachgucken müssen. Und das ist natürlich eine total dramatische Entwicklung, weil das Ungleichgewicht zu unseren Ungunsten verschiebt. Wir haben einfach in Zukunft oder wir haben schon jetzt viel weniger Zeit, auf Sicherheitslücken zu reagieren. Und dabei spreche ich das ganze Thema mit, also ich setze ein LLM aktiv an, um jetzt eine Webseite zu penetrieren oder eine Infrastruktur anzugreifen. Das ist ja manchmal ein ganz anderes Thema. Ich bin jetzt rein auf Software-Ebene. Und das ist schon eine Entwicklung, von der ich in der Presse noch viel zu wenig lese. Denn das, was man jetzt schon als Laie damit anstellen kann, das ist wirklich erschreckend.
Womit wir auch wenn es jetzt ein bisschen makaber klingt, bei demselben Thema sind, es bringt die Menschen in ihrer Professur weiter. Leider halt in dem Fall die Menschen, die, ich sage jetzt mal, nichts Gutes im Schilde führen. Aber auch dort kannst du jetzt, ich sage jetzt mal, mit weniger Sachverstand schneller zu einem Ergebnis kommen. Und die mehr Sachverstand, wie gesagt, auch wenn es negativ ist, an der Stelle haben, kommen schneller und besser und weiter zu ihren Zielen. Und auch, wie du gesagt hast, ne, das ist nur das Thema Software. Das ganze Thema, wie gut funktioniert das eigentlich, dass du die LLMs ansetzt, nicht nur, ich sag mal, Webseiten zu penetrieren, sondern auch schlicht und ergreifend. Ich verschicke Spam. Wie reagieren die Leute? Ich mache Chats auf. Ich versuche durch irgendwelche, wie auch immer, gearteten Gespräche auf Social Media oder sonst was Menschen zu Käufen, zu Klicks, zu keine Ahnung was zu bewegen, weil auf der anderen Seite zielgerichtet sogar vielleicht für mich in meinem Kontext, für mein Layout, für meine Persona entsprechende Angriffsszenarien gespielt werden. Und das Ganze im Grunde jetzt in den Händen von jedermann, der, ich sage jetzt mal ganz überspitzt vielleicht ausgedrückt, die 29 Euro oder was auch immer ChatGPT im Monat kostet oder hier bitte das LLM deiner Wahl einsetzen, mit Hunden an die Hand kriegt, Dinge zu tun. Weil überzeugen, dass es, ich sag mal, etwas tut, wo seine eigenen Ethikgrundsätze oder wie auch immer es dran hindern, ja, dann formulierst du es halt ein bisschen um und dann ist der, ja gut, okay, also für die Schule und keine Ahnung was, ne, dafür machen wir das sehr gerne.
Das ist richtig. Jetzt kann ich, um das dann noch zu Ende zu bringen, zu einem versöhnlichen Ende, kann ich ja auf der harten Seite wieder anführen, dass die Verwendung von LLMs in der Softwareentwicklung zur Vermeidung von Sicherheitslücken natürlich auch ein unschätzbares Gut geworden ist. Ich hatte ja eben von diesem Embedded-Projekt erzählt, Fahrzeugkontrolle. Und es gibt, so im Automotive-Bereich gibt es eine Norm, oder ein Standard, nach dem du C und C++ programmieren musst, damit du durch diese Zertifizierung für Fahrzeughersteller kommst, was einfach Sicherheitsgründe hat, Safety. Das ist MISRA C beziehungsweise MISRA C++. Das sind so 100 Seiten Richtlinien, Werke, detailliert, die jeder Entwickler hasst, die du zwar automatisiert prüfen kannst, und ich glaube, so für SonarQube und diese ganzen statische Code Analyzer kriegst du so Plugins, dass du das prüfen kannst. Aber du willst ja als Entwickler nicht erst zur Compile-Zeit hinterher wissen oder in der Build-Pipeline, ob dein Code compliant ist, sondern du möchtest entweder selber den Code direkt beim Committen geprüft haben oder du möchtest das LLM direkt diesen Code erzeugen lassen, der compliant ist. Und das funktioniert total super. Wir für dieses Projekt ein Ruleset schreiben lassen. Du kaufst dir den MISRAC-Standard, urheberrechtlich geschützt, das musst du kaufen, der ist nicht frei verfügbar. Dann schmeißt du den in dein LLM deiner Wahl und sagst, bau mir da bitte mal LLM-lesbare Richtlinien raus und pack die bitte in eine Textdatei. Und die gibst du dann mal als Prolog für deinen Agenten mit. Und sagst so, der Code, den du produzierst, mein Freund, der ist bitte compliant zu diesen Richtlinien. Das funktioniert eigentlich immer gut. Das Gute ist, dieses LLM-lesbare Format ist nicht so lange, als dass es den Kontext signifikant verkleinert. Also ich bin da noch nicht an eine Tokengrenze gekommen. Und im Zweifelsfall machst du einfach mal zwischendurch einen Analysedurchlauf und sagst so, analysier mal bitte, nimm bitte diese Datei her und analysier mal das ganze Projekt. Du musst das ja nicht immer verbinden. Also falls der Kontext ausgeht mit der Generierung von Code, sondern sagst einfach, gut, dann baue jetzt Code in Gottes Namen und dann prüfe ich den nachher nochmal selber. Und das ist natürlich ganz faszinierend, weil wir bewegen uns ja auf die Zeit des EU Cyber Resilience Actes hin, der ab 2027 endgültig in Kraft tritt und sichere Software, die in sicheren Umgebungen produziert wird, verlangt. Und diese ganzen Regelwerke, die du dann brauchst, auf Detailebene, Coding Guidelines, risikobasierte Bedrohungsanalyse, also Vulgo Threat Model und. Das kannst und solltest du heute alles mit KI-Unterstützung machen. Also es gibt keinen Grund mehr, Entwickler mit hunderte Seiten langen Entwicklungsrichtlinien loslaufen zu lassen oder ein Team in einem Konzern damit zu langweilen, selber Threat Models machen zu lassen, ohne externe Unterstützung. Wenn du mal guckst, was ein Standard-GPT für ein Threat Model machen kann, du sagst einfach, du denkst dir eine fiktive App aus und sagst, bau mir nochmal ein Threat Model von. Allein das ist schon so viel mehr, als dass ein ungeschultes Team das kann. Das sind Sachen, die helfen uns dann auf der Security-Implementierungsseite sehr, um dieses Szenario mit der Binäranalyse von eben so ein bisschen zu relativieren. Man muss es nur nutzen, man muss es nur sinnvoll nutzen. Und das ist es, wo es am Ende ja dann, wie immer im Leben, mein lieber Marc, wenn man in unserem vorgerückten Alter ist, weiß man das.
Du hast jetzt zum dritten oder vierten Mal unser vorgerücktes Alter zum Besten.
Ja, du hast das zum ersten Raum geworfen. Lass mich das noch zu Ende bringen. Die Wahrheit liegt ja immer in der Mitte und in der Kombination vieler Möglichkeiten. Ich glaube nicht, dass wir das eine System haben, was dann die fehlerfreie Software baut, sondern dass wir werden agentenbasierte Systeme haben. Wir werden Spec-Driven Development haben. Wir werden Teile haben, wo wir so wie jetzt in meinem Evaluationsprojekt händisch immer kleinteilig mit dem Ding arbeiten, um auch Grenzen austesten zu können. Wir werden diese Vorgaben und Richtlinien in LLMs haben. Und diese ganzen Sachen, du hast es eben, glaube ich, anfangs mal kurz angesprochen mit Dokumentation schreiben oder auch das Test schreiben oder. Das sind dann Abfallprodukte, die ganz nett sind. Aber ich glaube, insgesamt verändert das Thema unsere Arbeit in der Entwicklung natürlich signifikant. Also auch Dokumentation schreiben. Jetzt habe ich dem Kunden eine Vorab-Testversion gegeben. Da setze ich mich doch nicht mehr hin und schreibe eine Dokumentation in Word. Ich sage dem LLM so, bitte bau mir Use-Case-basiert eine Dokumentation für dieses Projekt. Du kennst ja das Projekt, du weißt, wie das aussieht, du weißt, wie die UI aussieht. Du hast sie selber gebaut.
Besser als ich selbst, du hast es selber gebaut, ja.
Ja, genau. So, und das ist natürlich eine ganz fantastische Sache. Und dann, ja, es spart Zeit an der einen Stelle, die ich dann anderweitig sinnvoll verwenden kann. Ich, in diesem konkreten Fall, habe den jetzt keine anderen Sachen programmiert in der Zeit, die ich gespart habe, aber ich konnte über neue Use Cases nachdenken, ich konnte mit dem Kunden intensiver sprechen und. Also die Arbeit verschiebt sich. Und ich habe irgendwo den lustigen Spruch gehört, solange das LLM nicht mit dem Product Owner diskutieren kann, nutzt mir das als Entwickler erst wenig. Ist natürlich total flapsig, aber es ist natürlich auch ein bisschen was dran, weil ganz am Ende in so einem Softwareprojekt, wie viel Prozent sind reine Implementierung und wie viel ist das ganze Brimborium drumherum? Architektur, Abstimmung, gerade im Projektgeschäft, Abstimmung mit dem Kunden, irrationale Kundenentscheidung und. Also ich glaube, man sollte sich als Entwickler keine Sorge machen, dass man per se arbeitslos wird durch KI. Aber ich wage zu behaupten, dass man per se arbeitslos werden wird, wenn man KI aus seinem Entwicklerdasein raushalten möchte.
Du hast gesagt, nach dem Motto fortgeschrittene Stunde Richtung Ende, du hast alle unsere Begriffe nochmal erwähnt. Ja, da merkt man quasi auch den Profi, einfach nochmal alles schön zum Abbinder zum Besten zu geben. Das Schöne ist, wir sehen uns, auch wenn es im Podcast nachher nur eine Audioversion ist, von der Seite habe ich seinen fragenden Blick in den Raum gesehen. Ja, ich meine dich, Klaus. Du gehörst definitiv zu den Menschen, die ich für nicht nur extrem kompetent halte, sondern auch zu den Menschen, zu denen man sich über den ganzen Kram auch unterhalten kann, so dass man ihn auch dann noch versteht, wenn Begrifflichkeiten in den Mund genommen werden, die vielleicht nicht im eigenen Jargon drinnen sind. Von der Seite jetzt nicht genug des Lobes, aber danke, dass du da warst. Hat mir Spaß gemacht, dir zuzuhören. Hab das ein oder andere für mich auch noch mal mitgenommen. Und na, wer weiß, wann wir uns in welcher Podcast-Folge, wie auch immer, oder vielleicht auch endlich mal wieder in Person mal wiedersehen. Also von der Seite würde ich sagen, danke, Klaus.
Sehr gerne. Wir sehen uns spätestens beim Rollatorrennen, oder?
Ja, mal gucken. Oh je, ich habe ja gerade Bilder im Kopf. Ich glaube, mit Zora könnten wir uns diese Bilder auch generieren. Aber vielleicht hauen wir die irgendwann mal auf LinkedIn. Mal gucken. Würde mich jedenfalls freuen, wenn wir es vor dem Rollatorrennen schaffen würden. Vielen Dank. Und an alle Zuhörenden. Wir sind ein bisschen länger geworden, aber naja. Dafür war das Gespräch hoffentlich dennoch interessant für euch alle. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, Sterne, wo auch immer, in welchem Podcast-Player-Portal auch immer gerne bewerten. Sagt euren Freunden und Bekannten Bescheid. Wenn es euch nicht gefallen hat, schickt uns einen kleinen Kommentar, damit wir darauf reagieren können. Und damit verabschiede ich mich. Ciao.
Ciao.
Willkommen bei Think Different, Think AI, dem Podcast von Marc und Jens. Zwei technologieverliebte Köpfe, die nicht nur über künstliche Intelligenz reden, sondern sie leben. Hier gibt's klare Einordnungen, echte Praxiseinblicke und einen frischen Blick auf das, was möglich ist. Verständlich, kritisch und immer mit einem Augenzwinkern. KI zum Nachdenken, zum Schmunzeln und vor allem zum Mitreden.